Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
Nur alle 6 Jahre finden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler meist nur einmal in ihrer Schulzeit die Möglichkeit haben, diesen zentralen demokratischen Prozess mit ihren Lehrkräften zu diskutieren. Da die Kommunalpolitik besonders erlebbar ist und ihre Entscheidungen das unmittelbare Lebensumfeld prägen, kann eine gute schulische Begleitung der Wahlen bedeutend für das weitere Demokratieverständnis sein. Doch gerade weil die Wege und Bekanntschaften zur Kommunalpolitik viel näher sind als zur Landes- oder Bundespolitik, kann einige Scheu vorherrschen. Wie neutral muss ich sein? Was ist, wenn Eltern kandidieren? Darf eine Lehrkraft über ihre eigene Kandidatur sprechen? Und wie weit geht die Neutralität im Unterricht? Für Antworten auf diese und weitere Fragen steht uns in dieser Folge des Lehrer-Podcasts Zeit für Politik unser Direktor der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit zur Verfügung. Direktor LZ, DLZ Rupert Grübel, leitet seit 2019 die Landeszentrale und hat sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, das Verständnis für den Beutelsbacher Konsens schon in den Direktorien der Schulen zu verankern. Herzlich willkommen im Lehrer-Podcast, Herr Grübel.
Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich.
Wir fangen direkt am Anfang an. Die Kommunalwahlen sind Wahlen auf der untersten Staatsebene. Was bedeutet das eigentlich?
Mir gefällt ehrlich gesagt der Begriff der untersten Staatsebene nicht. Das klingt so, als ob es ein Unten und ein Oben gibt und dass das Oben mehr wert wäre als das Unten. Ich glaube, es ist zunächst einmal ganz wichtig zu erkennen, dass die kommunale Ebene die Ebene ist, die den Bürgerinnen und Bürgern und den Schülerinnen und Schülern natürlich auch am nächsten ist. Und ein Unten und Oben sollte es nicht geben, sondern es gibt eine Aufgabenverteilung zwischen den Kommunen, den Ländern und dem Bund. Und deswegen vermeide ich immer diesen Begriff unterste Staatsebene. Denn damit suggeriert man ja auch, diese Ebene ist unten und die ist nicht so viel wert. Das trifft nämlich so nicht zu.
Ja, aber Bundesrecht schlägt Landesrecht, schlägt kommunales Recht.
Da haben Sie natürlich recht. Aber es gibt ja so etwas wie das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung und das bedeutet, dass die Kommunen ihre Angelegenheiten selber regeln dürfen und zwar ohne, dass sich irgendjemand anderer einmischen sollte oder auch einmischen dürfte.
Trotzdem haben die Kommunalwahlen auch gerade bei Schülerinnen und Schülern ein bisschen wenig Interesse, hört man immer wieder. Schülerinnen und Schüler bekommen dann nicht ganz mit, was denn mit den Kommunalwahlen ist. Sie haben nicht mehr häufig diese Tageszeitung, die Lokalzeitung daheim und in den großen Medien bekommt man vielleicht mit, dass Kommunalwahlen sind, aber ist dann verwirrt, weil in manchen Bundesländern darf man ab 16 wählen, in anderen ab 18 und bekommt vielleicht die Termine gar nicht mit. Ist das nicht verwirrend, wenn es so viele unterschiedliche Regelungen für die Kommunalwahlen gibt in Deutschland?
Also zunächst einmal, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich stimmt, dass die Kommunalwahlen bei Schülerinnen und Schülern, bei jungen Leuten ganz allgemein weniger Aufmerksamkeit hervorrufen als Landtagswahlen oder Bundestagswahlen oder Europawahlen. Das weiß ich nicht. Aber wenn es so ist, dann ist es unsere Aufgabe als Landeszentrale und die Aufgabe der Lehrkräfte in ganz Bayern, das zu verändern. Und genau das wollen wir erreichen. Sie sprechen die unterschiedlichen Wahlrechte an, die in den Bundesländern vorherrschen. Ich glaube, es ist gut so, denn es spiegelt ja einen gelebten Föderalismus wider. Das bedeutet, dass die Länder das Wahlrecht nicht nur für die jeweilige Landtagswahl, sondern auch für die kommunalen Ebenen selbstständig regeln dürfen. Und innerhalb eines Bundeslandes gilt ja immer das gleiche Wahlrecht. Insofern glaube ich nicht, dass es besonders verwirrend ist. Wobei man bei der bayerischen Kommunalwahl schon sagen muss, dass sie nicht ganz einfach ist. Aber vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs ja nochmal drauf zurück.
Ja, da gehen wir doch direkt dahin. Es gibt sehr viele Stimmen im bayerischen Wahlrecht.
Ja, und die Anzahl der Stimmen, die Wählerinnen und Wähler haben, hängt von der Größe der Kommune ab. Das beginnt bei 8 Stimmen. Also bei Kommunen, die bis zu 1000 Einwohner haben, haben die Wählerinnen und Wähler 8 Stimmen. Und es geht bei der größten Kommune in Bayern, in München, sind es 80 Stimmen. Und zwar hängen Stimmenanzahl und die zu besetzenden Positionen im Gemeinderat und beziehungsweise im Stadtrat eng zusammen. So viele Positionen wie im Stadtrat oder im Gemeinderat zu besetzen sind, so viele Stimmen haben die Wählerinnen und Wähler. Also das schwankt zwischen 88. In Nürnberg sind 70, wenn ich 70 Stimmen zu vergeben habe, dann muss man entweder gut mitrechnen oder man kann es sich aber auch einfach machen. Ich kann ja eine Liste ankreuzen und dann werden meine 8, 12 bis zu 80 Stimmen eben gleichmäßig auf diese eine Liste verteilt. Aber das bayerische Kommunalwahlrecht sieht, glaube ich, ein deutliches Plus an demokratischer Mitbestimmung vor, weil die Bürgerinnen und Bürger einzelnen Kandidaten eine, zwei oder auch drei Stimmen geben können. Das nennt man kumulieren. Das heißt, ich kann auf eine Person bis zu drei Stimmen vergeben. Ich kann aber auch meine Stimmen, ob es jetzt 8 oder 80 sind, spielt gar keine Rolle. Ich kann sie verteilen auf verschiedene Listen. Und das nennt man dann panaschieren. Man kann sich jetzt leicht machen und sagen, das ist die Wählervereinigung oder die Partei, der ich alle meine Stimmen geben möchte. Dann kreuze ich oben an. Aber ich kann auch einzelne Personen besonders stärken, weil ich möchte, dass diese oder jene Person in den Stadtrat oder in den Gemeinderat hineinkommt.
Jetzt haben Sie gerade schon die Parteien oder Wahllisten angesprochen. Das ist ja auch ein gewisser Unterschied. Auf der kommunalen Ebene gibt es plötzlich ganz viele andere Wahllisten, die man aus der Bundespresse sozusagen überhaupt nicht kennt, noch nie gehört hat. Und auch die Parteien können gar nicht mal so über die Sachen mitbestimmen, über die man sie in der Bundespresse kennt und verfolgt. Was für eine Rolle spielen denn da auf der kommunalen Ebene die Parteien und Wahllisten?
Also zum einen, glaube ich, kann man schon festhalten, dass vor allem in kleineren Gemeinden die Parteien nicht die Rolle spielen, wie sie in der großen Landes- oder Bundespolitik spielen. Denn dort geht es nicht um Parteipolitik, sondern da geht es um die Belange einer Kommune. Und dann wählen die Menschen diejenigen Personen, von denen sie glauben, dass sie diese Belange am besten regeln können. Gleichzeitig gilt aber natürlich schon so der Grundsatz, dass viele Wählerinnen und Wähler, egal bei welchen Wahlen, sie ihrer Partei, also der Partei, der sie am nächsten stehen, die Stimmen geben. Aber das Vorhandensein von vielen Wählervereinigungen, die ganz unabhängig von Parteien in den Kommunen antreten, dieses Vorhandensein bewirkt natürlich, dass die Bedeutung der Parteien auf kommunaler Ebene nicht so groß sind wie auf Landes- oder Bundesebene.
Und was wird denn dann eigentlich auf kommunaler Ebene entschieden?
Was ist es ganz konkret? In Bayern unterscheiden wir drei kommunale Ebenen, nämlich die Gemeinden bzw. die Städte. Daneben gibt es die Landkreise und als drittes gibt es dann noch die Bezirke. Und es gilt das Prinzip, dass jede kommunale Ebene die Dinge selbst regeln darf, die sie auch selbst regeln kann. Wenn es Bereiche sind, die über die Kraft einer kleinen Kommune hinausgehen, dann tritt die nächsthöhere Ebene, entweder die Landkreise oder eben auch die Bezirke, auf den Plan und regelt das dann. Aber was ist es denn jetzt ganz konkret? Was dürfen denn die Gemeinden regeln? Dazu gehört zum Beispiel die Wasserversorgung oder Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Grund- und Mittelschulen. Dazu gehören auch Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder. Bei größeren Kommunen sind es Verkehrsbetriebe wie hier in München, der Münchner Verkehrsverbund. Der Brandschutz gehört dazu, die Gemeindestraßen gehören dazu und natürlich ganz wichtig auch für die Weiterentwicklung einer Kommune das Erstellen von Flächennutzungsplänen oder Bebauungsplänen. Also das sind die Zuständigkeiten, die wesentlichen Zuständigkeiten, die Gemeinden, die sie in eigener Kompetenz ausführen. Aber die Gemeinden haben auch staatliche Aufgaben zu übernehmen, also für den Gesamtstaat. Das ist zum Beispiel das Melde- oder das Passwesen. Wenn Sie einen Pass beantragen, dann fahren Sie ja nicht nach Berlin, um den zu beantragen, sondern das machen Sie bei Ihrer Gemeinde. Und das machen die Gemeinden eben nicht in eigenem Auftrag. Sie kriegen einen Personalausweis oder einen Reisepass der Bundesrepublik Deutschland und nicht der Kommune, in der Sie leben. Das machen die Gemeinden im staatlichen Auftrag oder die Gemeinden haben auch die Aufgabe, Wahlen, und zwar nicht nur ihre eigenen Wahlen, die kommunalen Wahlen, sondern auch Bundestagswahlen oder auch Europawahlen zu organisieren. Das heißt, die Aufgaben der Gemeinden sind zweigeteilt zwischen Aufgaben, die sie im staatlichen Bereich zu übernehmen haben und die sie für sich selbst regeln.
Also wenn wir jetzt zur Kommunalwahl wählen, geht es um die Straßen, es geht um unsere Kinder, wie sie versorgt werden, es geht um das direkte Umfeld, es geht auch um Freizeitangebote, Bäder und so weiter. Aber wir wählen ja ganz verschiedene Ämter. Wir wählen einen Landrat oder eine Landrätin, Bürgermeister, Bürgermeisterin, eben den Stadtrat, Bezirksausschüsse und so weiter. Wer entscheidet dann da eigentlich drüber? Gibt es da so eine Rangfolge? Wer ist denn vielleicht die wichtigste Stimme?
Also wie gesagt, wichtig oder weniger wichtig, darum geht's glaube ich gar nicht, sondern es geht um die Zuständigkeiten. Wer ist wofür zuständig und welche kommunale Ebene kann was leisten? Es gibt ja auch Bereiche, die Kraft der einzelnen Kommune übersteigen und dann kommen zum Beispiel die Landkreise ins Spiel. Die Landkreise übernehmen Aufgaben, die über die Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen der einzelnen Gemeinden hinausgehen. Zum Beispiel Bau und Unterhalt von weiterführenden Schulen, also von Realschulen, Gymnasien oder auch von Berufsschulen. Das ganze Gesundheitswesen gehört dazu, Krankenhäuser, Gesundheitsämter, auch das Einrichten von Mülldeponien, überörtliche Feuersicherheit, also wenn Feuersicherheit gefragt ist, die über die einzelne Gemeinde hinausgeht, aber auch Umwelt- und Naturschutz oder Kreisstraßenbau, also für die Straßen in der Gemeinde, sofern es sich nicht um Bundesstraßen handelt, die führen ja auch durch Gemeinden hindurch, sind die Gemeinden selbst verantwortlich. Für die Straßen allerdings, die zwischen Gemeinden verlaufen, sind die Landkreise zuständig. Und dann gibt es natürlich auch Aufgaben, die auch die Kraft der einzelnen Landkreise übersteigen und das übernehmen in Bayern dann die Bezirke. Zum Beispiel Bezirkskrankenhäuser im Bereich der vor allem der Psychiatrie oder der Suchterkrankung, Denkmalpflege und Heimatpflege oder auch Inklusion von Menschen mit Behinderung, das sind Aufgaben der Bezirke.
Also dann beispielsweise Bezirk Oberbayern, Oberfranken.
Es gibt 7 Bezirke in Bayern, die mit den Regierungsbezirken, was ihre geografische Abgrenzung angeht, identisch sind. Aber man muss deutlich unterscheiden zwischen den Bezirken. Das sind eigenständige kommunale Ebenen. Und die Regierungsbezirke, das ist eine Verwaltungseinheit der Staatsregierung, die schon zusammenarbeiten, aber man muss deutlich unterscheiden zwischen den Bezirken als kommunale Ebene und den Regierungsbezirken als Verwaltungseinheiten der Staatsregierung.
Und welche Befugnisse hat denn ein Landrat oder eine Landrätin?
Der Landrat organisiert und leitet die Verwaltung des Landratsamtes. Er ist Vorsitzender des Kreistages. Der Landrat hat die Beschlüsse des Kreistages umzusetzen, ist also vor allem eine Exekutivbehörde, der die meisten Entscheidungen nicht selbst trifft, sondern die Entscheidungen auf Kreisebene trifft eben der Kreistag. Und der Landrat hat die Aufgabe, diese Beschlüsse des demokratisch gewählten Kreistages umzusetzen. Und er vertritt den Landkreis nach außen. Ähnlich ist es bei den Gemeinden oder bei den Städten. Die Bürgermeister, erste Bürgermeisterin, Oberbürgermeister haben auch im Wesentlichen die Aufgabe, die Beschlüsse des Gemeinderates oder des Stadtrates, den sie ja auch gleichzeitig leiten, diese Beschlüsse dann in die Tat umzusetzen. Also sie sind in erster Linie Exekutivbehörden.
Diese Wahlen sind natürlich sehr nah dran, auch an den Schülerinnen und Schülern. Es gibt vielleicht Eltern, die kandidieren, es gibt Lehrkräfte, die kandidieren. Jetzt gehen wir mal in diesen Blick selber rein, schauen mehr in die Klassenzimmer, in die Schulen und überlegen uns mal, was kann da alles aufpoppen, wenn plötzlich der Wahlkampf direkt vor der eigenen Haustür, vor der Schultür stattfindet und die Schülerinnen und Schüler im Unterricht gemeinsam über diese Wahl sprechen sollen. Da ist dann vielleicht manchmal die Scheu doch ein bisschen größer, weil man ja über Menschen spricht. Die sind die Eltern, das sind die Kollegen oder Kolleginnen. Und wie geht man damit dann eigentlich um, damit diese Thematisierung im Unterricht gut funktioniert und nicht gleich als persönlicher Angriff oder als politische Einmischung verstanden wird?
Also da, glaube ich, müssen wir zunächst einmal einen Begriff klären, der für die Schule ganz wichtig ist. Das ist der Schulfriede. Den gilt es nicht nur, aber auch in Wahlkampfzeiten zu wahren. Und deswegen tut man gut daran, Wahlkämpfe aus der Schule herauszuhalten. Egal, ob das jetzt in Gymnasien können Oberstufenschülerinnen und Schüler, die volljährig sind, ja selbst kandidieren. Ob das jetzt Schülerinnen oder Schüler, Lehrkräfte oder Eltern sind. Wahlkampf hat in der Schule nichts zu suchen. Und deswegen ist es Lehrern auch nicht gestattet, über ihre eigene Kandidatur in der Schule zu sprechen oder gar dort Wahlkampf zu machen. Man tut gut daran, das rauszuhalten, denn so wichtig politische Bildung natürlich in der Schule auch ist, aber Wahlkampf ist eine eigene Angelegenheit.
Aber der Wahlkampf ist ein guter Aufhänger, um auch diesen demokratischen Prozess natürlich zu besprechen. In der Schule bekommen die Schülerinnen und Schüler mit, wenn sie den Schulweg machen, dass da Wahlplakate aufhängen. Und das wäre ein guter Gesprächsöffner, um über dieses demokratische Prinzip der Wahlen und was auf kommunaler Ebene entschieden wird, zu sprechen. Also wird ja wahrscheinlich doch an Schulen darüber gesprochen, zwar nicht im Sinne des Wahlkampfs, aber es wird thematisiert.
Das wollen wir doch hoffen, dass es thematisiert wird und dass darüber gesprochen wird. Denn es ist ja Ziel jeglicher politischen Bildung, Menschen für die Demokratie zu begeistern, Menschen dafür zu begeistern, sich in der Demokratie zu engagieren. Und eine, zugegebenermaßen sehr wichtige, aber bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, sich zu engagieren, ist eben auch an Wahlen teilzunehmen. Und genau dazu wollen wir die Menschen ja bewegen. Geht zur Wahl, gebt eure Stimme ab, bringt euch ein, wählt den oder diejenige, bleiben wir mal bei der Kommunalwahl, Person oder Wählergruppierung oder Partei, von der ihr glaubt, dass sie die Geschicke eurer Gemeinde am besten vertreten kann. Darum geht's der politischen Bildung. Also um eine grundsätzliche Beteiligung. Aber es kann nicht darum gehen, wen sollt ihr jetzt wählen? Egal, ob das Eltern, Schüler oder Lehrer sind, darum darf es in der Schule nicht gehen, sondern um die grundsätzliche Bereitschaft, sich in der Demokratie einzubringen und zu zeigen, es gibt neben vielen anderen Möglichkeiten auch die Möglichkeit, zur Wahl zu gehen, um sich und seiner eigenen politischen Position Gehör zu verschaffen, geht zur Wahl.
Trotzdem ist in den letzten Jahren, spätestens nachdem so Meldeportale eingerichtet wurden, wo Lehrern die Neutralität abgesprochen wurde, eine gewisse Verunsicherung bei Lehrkräften. Wie kann ich dann überhaupt noch zum Wählen aufrufen, wenn alles, was ich sage, auf die Goldwaage gelegt wird? Gibt es da gute Herangehensweisen, wie man sich absichert und auch vor unberechtigten Vorwürfen bewahrt?
Also politische Bildung orientiert sich an Grundsätzen. Diese Grundsätze sind in der Bundesrepublik in den 70er Jahren mal formuliert worden. Das ist der sogenannte Beutelsbacher Konsens. Und dort wurden drei Grundprinzipien besprochen und auch man ist übereingekommen, dass das gute Prinzipien seien. Ein Überwältigungsverbot, das heißt, die Lehrkraft muss Politikunterricht grundsätzlich so gestalten, dass Schülerinnen und Schüler sich eine eigene Meinung bilden können. Die Lehrkraft darf nicht dergestalt verfahren, dass sie versucht, die Schülerinnen und Schüler von der eigenen politischen Position zu überzeugen. Es gibt ein Kontroversitätsgebot, das ist das zweite Prinzip des Beutelsbacher Konsenses. Alles, was in der Politik, in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, muss in der politischen Bildung auch kontrovers diskutiert werden. Und das dritte ist die sogenannte Schülerorientierung. Schülerinnen und Schüler sollen sich klar werden, wo stehe ich denn selbst überhaupt? Was ist denn eigentlich meine politische Position? Und man soll ihnen Mittel und Wege aufzeigen, wie kann man politische Positionen auch zur Durchsetzung verhelfen. Grundsätzlich muss sich politische Bildung, ob das jetzt in der Schule oder außerhalb der Schule stattfindet, an einem Prinzip der Überparteilichkeit orientieren. Überparteilichkeit darf aber nicht verwechselt werden mit Neutralität. Der Beutelsbacher Konsens erlegt uns nicht eine strenge, sterile Neutralität auf, sondern wir haben als Lehrkräfte, als Beamte, aber auch als Bürgerinnen und Bürger die Pflicht, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, so wie sie in der Bayerischen Verfassung und so wie sie in der Verfassung der Bundesrepublik im Grundgesetz festgelegt ist, aktiv zu verteidigen und zu unterstützen. Und gegen all diejenigen vorzugehen, die genau diese freiheitlich-demokratische Grundordnung verändern oder gar umstürzen wollen. Und gegen all diejenigen, die das versuchen, sind wir nicht zur Neutralität verpflichtet, sondern im Gegenteil. Die Bundesrepublik ist ja auch eine abwehrbereite Demokratie, eine wehrhafte Demokratie, die nach dem Prinzip gestaltet ist, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Das heißt, diejenigen, die als die Feinde der Freiheit erkannt werden, denen gegenüber haben wir keine Pflicht zur Neutralität, sondern wir haben eine Pflicht, die Demokratie, unsere Demokratie zu verteidigen.
Mit dieser Pflicht kommt aber auch die Problematik einher, dass diejenigen, gegen die man sich dann zur Wehr setzt, natürlich laut schreien und sagen, das wäre nicht rechtens oder das wäre nicht erlaubt. Wir haben es gesagt, missverstandene Neutralitätspflicht. Was für eine Möglichkeit haben denn Lehrkräfte dann, wenn sie unter solchen Angriffen leiden oder solche Vorwürfe sich entgegengesetzt sehen?
Also zum einen muss man Lehrkräfte ermutigen, genau so zu handeln. Verteidigt diese Demokratie. Zum anderen muss man sie aber auch davor warnen, Dinge zu tun, die sie angreifbar machen. Also Pauschalurteile abzugeben und zu sagen, Partei XY ist verfassungsfeindlich. Vor solchen Pauschalurteilen muss man sich hüten. Aber woran sich Lehrkräfte immer orientieren können, sind die Berichte der Verfassungsschutzämter. Ob das jetzt hier in Bayern der Bayerische Verfassungsschutz oder der Bundesrepublikanische Verfassungsschutz ist, all das, was die Verfassungsschutzämter festgestellt haben und was sie in ihren schriftlichen Berichten, die legen die ja alljährlich, alle Verfassungsschutzämter legen alljährlich einen Bericht vor, all das, was dort drin steht, das dürfen Lehrkräfte auch verwenden. Ich kann jederzeit sagen, Politiker XY hat zu dem und dem Zeitpunkt das und das gesagt. Das sind Tatsachenfeststellungen. Das dürfen Lehrkräfte selbstverständlich auch sagen. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man in solchen Meldeportalen dann auftaucht und angegriffen wird. Aber wenn man sich an diese Prinzipien, die ich gerade genannt habe, hält, dann kann einem auch nichts passieren. Und dann kann ich nur die Kolleginnen und Kollegen aufrufen dazu, mutig zu sein und sich denjenigen, die unsere Demokratie letztlich abschaffen wollen, entgegenzustellen und es auch in der Schule zu tun.
Gibt es denn Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, wenn sie sagen, ich fühle mich angegriffen, bedroht oder ich möchte weitere Informationen dazu? An wen kann ich mich wenden?
Also für die Informationen ist die Landeszentrale für die politische Bildungsarbeit keine schlechte Adresse. Dort kann man sich immer hilfesuchend hinwenden. Aber ich glaube, dass den Direktoraten eine ganz wichtige Aufgabe dabei zukommt. Die Direktorate müssen sich, und das tun sie ja auch, vor ihre Lehrkräfte stellen und sie schützen. Und wenn es zu Klagen wegen einer Dienstrechtsverletzung kommt, dann erfährt man Hilfe durch die Schulleiterin, durch den Schulleiter. Man erfährt Hilfe durch Verbände, durch Berufsverbände. Man erfährt aber auch Hilfe durch das Ministerium. Soweit man geschützt werden kann, wenn man einen Fehler begeht und Dinge behauptet, die man so irgendwo mal vielleicht gehört hat, dann wird es natürlich schwierig, Leute zu schützen. Aber wenn man sich an diese Grundsätze, die ich vorher genannt habe, hält, dann wird man Hilfe und Schutz erfahren von allen Instanzen.
Bleibt uns nur noch die eine Frage. Manche Schülerinnen und Schüler werden ganz begeistert sein über die Kommunalwahl und dann feststellen, dass zwar in anderen Bundesländern ab 16 gewählt werden kann, in Bayern aber immer noch ab 18. Und dann bleibt die Frage, wie können sie sich denn sonst einbringen auf kommunaler Ebene? Gibt es Möglichkeiten, hier aktiv zu werden, die auch Lehrkräfte vielleicht mitgeben können, um diesen Wunsch an demokratischer Teilhabe zu entsprechen?
Ja, also das beginnt schon in der Schule mit der Schülermitverantwortung, wo Schülerinnen und Schüler sich einbringen können und auch Mitentscheidungsrechte haben. In ganz Bayern wird momentan ausgehend vom Kultusministerium ein Projekt gestartet, das Schülerparlamente oder Schulparlamente gegründet werden, wo Schülerinnen und Schüler dort, wo es möglich ist, Mitspracherechte bekommen, aber auch auf kommunaler Ebene. Es gibt sowas wie Jugendparlamente, wo junge Leute, das in den Gemeinden, in denen das etabliert ist, ein Anhörungsrecht haben. Die haben das Recht, im Gemeinderat oder im Stadtrat angehört zu werden. Nicht selten kriegen sie auch ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt, dass sie dann weitgehend selbstständig verantworten und einsetzen dürfen. Darüber hinaus gibt es immer die Möglichkeit, auch in jungen Jahren, wenn man noch nicht 18 ist, einer Partei beizutreten und sich in Jugendorganisationen einzubringen. Ich kann an Demonstrationen teilnehmen, ich kann mich Verbänden anschließen, ich kann mich Bürgerinitiativen anschließen. All das sind Möglichkeiten, die auch junge Menschen, wenn sie noch nicht über ein Wahlrecht verfügen, ausüben können. Also der Möglichkeiten, sich in unserer tollen Demokratie einzubringen, gibt es viele.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Herr Grübel.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
Und das war der Einblick in die Kommunalpolitik und wie die anstehenden Wahlen im Schulalltag gut thematisiert werden können. Zu diesem Einblick in die Kommunalpolitik haben wir auch Unterrichtsmaterialien vorbereitet, die wir für Sie in den Shownotes verlinkt haben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich weiter zur Kommunalwahl informieren möchten, empfehlen wir Ihnen Teil 50 unseres Lehrerpodcasts Zeit für Politik. Zusammen mit Frau Appelhagen vom Verein Frauen in die Politik spreche ich dort über die Bedeutung von Frauen in der Kommunalpolitik. Und auch sonst haben wir viele spannende Themen für Sie vorbereitet. Schauen Sie also gerne nochmal auf unserer Website vorbei oder abonnieren Sie unseren Newsletter.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.